Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Ich freue mich heute, Nathalie Gerhardt von der TH Nürnberg zu begrüßen. Sie ist Professorin und beschäftigt sich mit dem Thema Chemometrics. Was das ist, gehen wir gleich drauf ein. Am Anfang wusste ich das selbst nicht so genau. Herzlich willkommen, Nathalie.
Hallo René, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf im Podcast.
Du kannst dir auch gerne noch ein bisschen vorstellen, was du genau machst, was deine Forschungsschwerpunkte sind an der Hochschule.
Also ich bin Nathalie Gerhardt, ich bin selber Chemikerin und beschäftige mich seit Jahren mit chemischen Daten und Data Science. Wir gehen dann noch näher darauf ein, was jetzt mit Chemometrie auf sich hat. War früher im Bereich Lebensmittelüberwachung zuständig und bin da auch sehr intensiv, habe mich da auseinandergesetzt mit analytischen Daten und mit Data Science. Wie kann man denn den Verbraucherschutz schützen? Und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr an der OHM, an der TH Nürnberg. Genau, und versuche dieses Wissen aus Chemie und Data Science die Studenten näher zu bringen und das auch in die angewandte Forschung auch umzusetzen. Dann fange ich vielleicht gleich mit Chemometrics an.
Ja, gerne.
Es ist so ein bisschen, es steckt schon auch im Namen drin, Chemometrics, auch Chemometrie. Das ist eine chemische Teildisziplin im Bereich Data Science. Und wir auch in anderen, wie man das auch in anderen Bereichen auch kennt, im Bereich Data Science, werden auch hier mathematische und statistische Methoden verwendet, um komplexe chemische Daten zu analysieren. Und das Ziel ist, die Daten zu interpretieren, aus den Daten Informationen zu extrahieren, um bestimmte chemische Fragestellungen zu lösen. Ja, das können unterschiedliche Fragestellungen sein. Zum Beispiel im Bereich Qualitätsüberprüfung, Qualitätskontrolle. Das können auch Pharmaprodukte sein, das können auch Lebensmittelprodukte sein. Das könnte auch Überprüfung von Echtheit und Qualität oder Herkunft von Produkten, um die Produkte auch zu klassifizieren.
Das hört sich spannend an. Vor allem bin ich immer wieder überrascht, welche Felder es gibt im Data Science-Umfeld. Also da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Klar, man hat immer so klassische Felder, aber man braucht natürlich auch bei der Lebensmittelüberwachung Data Science. Wir gehen jetzt dann nach und nach tiefer rein, wie das Ganze funktioniert. Ich würde mal sagen, okay, das schon ein paar Beispiele angesprochen, aber nenn uns doch mal so ein richtiges Beispiel. Wie würde das aussehen? Wie überprüft man die Lebensmittel oder wie kann man die überwachen? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, also wir alle sind ja auch Verbraucher, egal was wir arbeiten. Das ist auch ein Thema, was uns alle so betrifft. Und ja, und die Themen sind tatsächlich auch europaweit auch geregelt. Ne? Es gibt wirklich so eine Top-10-Liste und diese Liste beschreibt, welche Produkte oder Lebensmittel am meisten gefälscht werden. Und als Beispiel könnte ich nennen Honig oder Olivenöl. Also die Honigliebhaber kennen ja, dass es verschiedene Sorten gibt. Das gibt ja den Waldhonig oder Lindenhonig, schmeckt auch anders. Und natürlich sind Sorten reine Produkte sind sehr teurer im Vergleich zu Mischblütenhonig. Und da ist natürlich so die Frage, wie kann ich jetzt, auch wenn der Honig leicht gestreckt ist, kann ich mit Machine Learning Tools meine Produkte untersuchen und daraus ein Klassifikationsmodell erstellen und überprüfen, ist es jetzt ein authentisches Produkt? Ist das authentisch, ein authentisches Lindenhonig zum Beispiel? Oder ist es gestreckt mit anderem Produkt, was jetzt nicht sortenrein ist? Oder zum Beispiel Olivenöl, das ist ein bisschen komplexeres Thema im Vergleich zum Honig, weil Olivenöl ist natürlich eine Pflanze ist und wenn man sich da die Herkunft, also sprich, ob das Olivenöl wirklich aus Italien kommt oder aus Griechenland oder aus Spanien, das ist schon eine ziemlich komplexe Fragestellung, weil da viele Faktoren da einfach mitspielen und das Produkt auch sehr stark schwankt. Also man kann da auch sehr schwer irgendwie nur einen Marker finden und sagen, das ist jetzt ein Marker für ein Produkt aus Italien oder aus Spanien, sondern es sind dann eher so mehrere Analyten, die da mitspielen und wir sprechen so von so einem chemischen Fingerprint. Ne? Also ein Produkt wird gemessen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Olivenöl messe, ich löse das in ein Extraktionsmittel, ich verwende spektroskopische Verfahren, zum Beispiel die Kernspinresonanzspektroskopie, und da kann ich anhand von einem Spektrum einen chemischen Fingerprint aufnehmen und daraus eben dann die Informationen extrahieren, die charakteristisch sind für eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel für italienisches Öl oder...
Also es ist dann schon sehr fein granular oder fein sensibles rauszufinden. Ich kann es vorstellen, letzt gelesen, Honig wird öfters, wenn es gefälscht wird, vielleicht auch mit Zucker gefälscht, also dass man einfach künstlichen Zucker reinmacht. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich auch chemische Prozesse vielleicht verwenden, die Moleküle vielleicht analysieren. Also was ich mir so vielleicht vorstellen könnte, noch aus Schulzeit, dass man chemisch rangeht. Aber wenn man jetzt wirklich sagen möchte, man hat hier einen Honig von Griechenland oder von Italien, dann ist es natürlich, denke ich mal, chemisch gar nicht mehr möglich, so richtig darzustellen oder halt mit einer normalen Analyse, sondern wie du gesagt hast, man braucht dann richtig Kernspin, Resonanzgraphen und das Ganze auswerten. Also wie sieht denn das aus, so ein Kernspin-Resonanzmaschine?
Ja. Also das kann man sich so vorstellen, es ist ein Riesenmagnet, ja, und es ist eingetaucht in ein flüssiges Helium, ist runtergekühlt und da ist Widerstand wirklich null. Und wenn man da so ganz die Komplexität runterbricht, ja, die Probe befindet sich in einem Magnetfeld, ja, also wenn ich jetzt einfach Honig löse in Wasser und das wird dann, kommt in ein Magnetfeld, in ein Gerät rein und wird dann mit Radiofrequenzwellen bestrahlt. So, und je nachdem, ich messe ja die Protonenkerne, und Protonen kommen ja überall vor, in allen Molekülen, ja, Zucker, Alkohol, alles, was wir dann konsumieren, sind viele Protonen auch beteiligt in Molekülen. Und genau, und dann erhält man eben ein charakteristisches Spektrum, je nachdem, in welcher Umgebung sich ein Proton befindet, ob das jetzt in einem Zucker ist oder in einem Alkohol, habe ich dann quasi eine andere Resonanz, was dann zurückkommt von meiner Probe. Und ich erhalte quasi ein charakteristisches Spektrum, wo ich dann ganz genau sehen kann. Ich kann meine Zuckerkomponenten sehen, ich kann die Hauptzuckerkomponenten sehen, ich kann auch die charakteristischen Minozuckerkomponenten sehen, also das, was so typisch ist, zum Beispiel so ein Waldhonig schmeckt auch recht malzig. Ich sehe dann auch zum Beispiel auch so mehr so die so Disaccharide oder Trisaccharide. Ich kann dann zum Beispiel die organischen Säuren sehen, wenn zum Beispiel Honig etwas sauer schmeckt. Also alles, was wir tatsächlich schmecken und riechen, sehe ich im Spektrum. Und alles, was unterschiedlich ist und unterschiedlich feststellbar ist, kann ich auch mit Machine Learning Tools auch festhalten. Ja, und das Ziel ist ja auch, ja, die typischen Muster, die ganz typisch sind für zum Beispiel für Waldhonig, dass man diese Muster auch für die Klassifizierung hernehmen.
Okay, also mir kriegt jetzt die Muster raus. Das sind ganz normale Datensätze, sagen wir mal Time Series CSV-Dateien. Und liest du das dann auch ganz normal mit Python aus und lässt du dann die Algorithmen drüber laufen, verschiedene Klassifikationsalgorithmen?
Ja. Also man kann sich die Pipeline so vorstellen, also wichtig ist, dass man erstmal reproduzierbare Spektren hat, dass man da keine Artefakte hat oder keine Schwankungen, sonst tut man sich das schwer mit der Interpretierbarkeit des Modells. Und die Daten werden dann erstmal roh eingelesen, also sind komplexe Daten, das sind schon über 40.000 Variablen. Und da ist schon so die Herausforderung, wie kann ich jetzt aus diesen Daten, ich habe eine große Datenmenge, da nur die relevante Information extrahieren, also ohne Informationsverlust, dass ich meine charakteristischen Fingerprints aufnehmen kann. Und das mache ich dann erstmal mit einer Hauptkomponentenanalyse. Also ich werde erstmal eine Mustererkennung. Das heißt, ich habe erstmal eine explorative Datenanalyse. Ich schaue mir an, über eine PCA, über eine ganz klassische Hauptkomponentenanalyse, habe ich irgendwelche Ausreißer drin, habe ich eine Tendenz, sehe ich bestimmte Cluster. Wenn ich jetzt zum Beispiel drei verschiedene Produkte untersuche, dann ist es schon mal für mich ein gutes Zeichen. Okay, man sieht eine Tendenz. Und dann kann man natürlich immer weiter optimieren. Man kann dann verschiedene Klassifikationsalgorithmen verwenden. Ich verwende zum Beispiel da drei verschiedene, einfach um mein Modell zu optimieren. Erstmal so ein Baseline-Modell, ein einfaches Modell, zum Beispiel eine lineare Diskriminanzanalyse. Und dann schaut man sich die Features an, welche Features über die Feature Selection tragen dann für die Unterscheidbarkeit von meinen Produkten bei. Dann schaut man sich dann die Güte des Modells an, also wie robust ist das Modell über die Konfusionsmatrix, wie genau und präzise ist das Modell, über die Kreuzvalidierung werden alle meine Trainingsdatensätze ja, gut gematcht oder nicht? Wie funktioniert das Modell auf externe Datensätze, also auf externe Testdatensätze? Kann das Modell auch auf neue Daten auch gut funktionieren? Dann schaut man sich an mit PLS, also das ist dann zum Beispiel ein anderes Algorithmus. Das korreliert etwas stärker dann mit der Klasse oder die Support-Vektorenmaschine. Wenn ein Trennungsproblem zum Beispiel nicht linear ist, da ist es schon wichtig auszuprobieren, ob Algorithmen, die auf nicht linear trennbare Probleme besser funktionieren.
Ja, sehr schön. Da sehen wir jetzt viele Details, wie man vorangeht. Kann man es richtig vorstellen, bildlich mhm. durchgehe, die PCA. Ich denke, die einzelnen Schritte, wie ein ganz normales Data Science-Projekt sozusagen. Das hört sich wirklich klasse an. Ich kann auch schon bildlich vorstellen, wie der Kernspinresonanzgraph darstellt, die Daten rübergehen. Ich glaube, Big Data ist es wahrscheinlich nicht, sondern dass viele Variablen, wahrscheinlich auch viele Daten, aber ich glaube, die kann man schon wahrscheinlich recht gut handeln, würde ich noch davon ausgehen. Wer sind dann deine Kunden? Wie kann man sich das vorstellen? Wer möchte gerne Lebensmittelüberwachung haben? Ist es dann Stiftung Warentest oder irgendeine Behörde in Deutschland oder macht man das selbstständig aus Eigenmotivation?
Ja, also ich bin ja auch nicht mehr bei einer Behörde, aber auf der Behörde, wo ich früher tätig war, da ist es tatsächlich so, dass die Länder für die Lebensmittelüberwachung zuständig sind. Also sprich, das Land Bayern ist dafür zuständig, dass die Verbraucher geschützt werden und untersucht auch risikoorientierte Proben. Also zum Beispiel, man schaut sich an, welche Produkte werden am meisten gefälscht. Und dann werden diese Proben tatsächlich gezogen vom Markt, werden untersucht und dann geht dann ein Gutachten raus. Und wenn man sich dann jetzt nicht aus der Lebensmittelüberwachungsperspektive das Ganze anschaut, dann sind viele Industrieprojekte auch sehr relevant. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Hersteller Gewürze verkauft, dann möchte er natürlich auch sicher sein, dass die Gewürze, die er dann quasi in den Verkehr bringt und verkauft, dass die auch authentisch sind und dass die auch nicht übers Ohr gehauen werden. Und hier ist es auch wichtig, dass ja, dass wir auch als Hochschule zum Beispiel auch mit Industrie zusammenarbeiten und auch solche Methoden entwickeln. Ja, zum Beispiel Safran wird auch sehr oft gefälscht. Das ist ja auch das teuerste Gewürz der Welt. Und hier wird dann zum Beispiel Paprika oder auch Kupferspäne, also da wird oder gefärbtes Papier genommen. Und da ist natürlich auch schon sehr relevant, auch aus wirtschaftlicher Perspektive, wie kann ich Methoden schnell kostengünstig entwickeln, um Verfälschungen nach. Und hier kann zum Beispiel auch so eine Pipeline erstellt werden. Ne? Also man misst dann zum Beispiel so einen Extrakt von so einem Gewürz und je nachdem, was aktuell so die Themen sind. Und es stellt erstmal ein Referenzmodell. Das ist so die erste Herausforderung, dass man wirklich authentische Muster braucht. Und sobald man die authentische Muster hat, als quasi als eine Referenzdatenbank, weil diese brauchen wir letztendlich dann auch, um ein Modell zu erstellen. Und dann kann dieses Modell in eine Art Pipeline umgesetzt werden. Also das heißt, wenn ich jetzt neue Daten habe, die jetzt eine neue Charge zum Beispiel angeliefert wird, messen, in das Modell projizieren und dann bekomme ich ein Output. Und das Output ist ja erstmal so ein Screening. Das ist ja eine Screening-Methode, die sagt mir erstmal, es weicht von der Norm ab, mit der Probe stimmt was nicht. Und dann kann man etwas näher dann sich die Probe anschauen. Zum Beispiel dann sensorisch untersuchen, mikroskopisch untersuchen. Das Ziel von Chemometrie und von Data Science ist erstmal, eine schnelle Screening-Methode zu entwickeln, um eine schnelle Antwort zu bekommen, es weicht von der Norm ab, da stimmt was nicht. Ja, also man muss immer dann die Gesamtbeurteilung machen mit anderen Verfahren dann später.
Okay, das geht dann nur darum, die erste Einschätzung zu machen. Man merkt, stimmt was nicht, dann muss man selber nachschauen, andere Analysenverfahren, was kann das sein?
Also genau.
Ist Safran jetzt aus Papier, dann muss man wieder andere.
Genau.
Aber wahrscheinlich erkennt man das auch schon mit Data Science Analyse, oder dass es komplett dann anders ist, oder?
Also wenn das wirklich so richtig schlampig gefälscht ist, dann ist es relativ einfach. Aber die Verfälscher sind ja auch sehr raffiniert und suchen sich dann schon Methoden raus, die nicht so schnell.
Hast du da ein raffiniertes Beispiel, was du rausgefunden hast? Ich weiß jetzt nicht, wie weit du das sagen darfst.
Aber ja, ganz oft schon, ja. Also ich hatte wirklich schon gefärbtes Papier. Gefärbtes Safranpapier hatte ich. Dann hatte ich auch eine falsche Pflanze, hatte ich auch schon auf dem Tisch, dass es kein Safran war, sondern eine andere Pflanze. Beim Honig ganz klar auch oft Verfälschungen gehabt, beim Olivenöl auch, dass die Qualität nicht passte. Ja, dann bei Fleisch, also ich bin da auch ganz gut connected auch mit anderen Instituten, die sich mit diesen Fragestellungen befassen. Fleisch wird auch ganz oft verfälscht, da wird mit Wasser zum Beispiel gespritzt, ja. Und da so eine Screening-Methode in Data Science ist schon ziemlich charmant, weil wir da einfach ja relativ schnell erstmal eine erste Schlussfolgerung haben, mit dem Produkt stimmt was nicht.
Genau. Ja, also man braucht ja nur ein echtes, richtiges Produkt, dann fährt man zum Bauer, holt direkt ein Fleisch, macht es ein Screening, hat es als Referenz und dann braucht man nur noch die anderen Fleisch reinlesen, Daten vergleichen und sagen, okay, hier ist was Falsches. Dürfte ja dann recht automatisiert gehen, Pipeline automatisieren und kann dann zügig sagen, nee, hier stimmt was nicht.
Genau, also es gibt ja auch Referenzwerte, wie zum Beispiel da in Fleisch die Zusammensetzung ist von bestimmten Aminosäuren. Und wenn das verdünnt ist, stark, dann ist es ein Indiz dafür, da wurde was gespitzt zum Beispiel.
Aber ist es dann auch schon im Data Science, dass man so die Aminosäurenwerte schon rausfindet? Oder vergleicht man dann nur, okay, Variable X138 ist jetzt anders bei dem anderen?
Also ich sehe tatsächlich die ganzen Variablen. Also ich schaue mir zum Beispiel die Loadings an. Welche Loadings haben den höchsten Wert? Und dann sehe ich das auch, welche Variablen jetzt dafür verantwortlich sind, dass mein Produkt abweicht. Und das ist ja das Interessante an Data Science, dass das auch wirklich logisch ist. Also das, was ich dann letztendlich später auch im Spektrum auch sehe, das kann ich dann auch rausrechnen. Herausfordernd wird natürlich, wenn ich komplexe Datensätze habe und kann natürlich nicht visuell die Abhängigkeiten, ja, wie die einzelnen Signale sich zueinander befinden. Das kann ich ja natürlich nicht visuell rausselektieren. Das kann ich aber sehr wohl mit Machine Learning Tools. Machine Learning Tools können ganz, ganz selektiv die Abhängigkeiten von den ganzen Analyten, die ich erfasse, in eine Probe festhalten, was typisch ist. Ne? Also wie ist das Verhältnis von Zucker zu Alkohol? Wie ist das Verhältnis, wenn ich jetzt zum Beispiel Wein untersuche? Oder wie ist das Verhältnis von bestimmten organischen Säuren zu Aromakomponenten? Oder wie verhalten sich die Aromakomponenten untereinander? Und der Ansatz ist ganz klar, dass man sich nicht nur gezielt einzelne Analyten anschaut, sondern dass man nicht zielgerichtet vorgeht. Also sprich, man nimmt das ganze Spektrum auf und man schaut sich alle Signale erstmal an. Und dann fängt man an mit Feature Selection und versucht, das Modell ein bisschen zu refinen und nur die Features mit reinzunehmen, die wirklich relevant sind zum Beispiel.
Und also es hört sich an, dass du jetzt die klassischen Machine Learning Modelle verwendest. Wäre es auch eine Möglichkeit, AI zu verwenden, dass man sagt Deep Learning? Oder ist es dann einfach zu kostenaufwendig und einfach nicht nötig, weil die klassischen Machine Learning Modelle wie PCA, die reichen aus, sind vielleicht einfacher handzuhaben und braucht jetzt nicht irgendwie ein ganz neues Modell nehmen, mit braucht man keine GPUs und so weiter.
Ich bin erstmal dafür, am Anfang so einfache Modelle zu verwenden. Also klar, also es gibt ja auch neuronale Netzwerke, wenn man da schon viele Datensätze hat. Das hängt davon ab, wie viele Daten habe ich überhaupt. Wenn ich jetzt 2000 Datensätze habe oder 1000, dann kann man auch mit neuronalen Netzwerken arbeiten oder Deep Learning. Wenn man aber insgesamt nur 100 Proben hat oder 200 und man hat sowieso schon Schwierigkeiten, eben authentische Muster zu bekommen, da macht es mehr Sinn, erstmal so mit einfachen Modellen zu arbeiten, weil dann kommt immer die Fragestellung, was ist das denn genau, was da verantwortlich ist? Oder warum ist das so? Da ist es schon sehr, sehr wichtig, die eigenen Daten auch zu kennen. Und besonders, wenn man so ein Modell erstellt, so ein Klassifikationsmodell, dass man nicht ins Overfitting reinkommt. Ne? Weil wenn man dann ins Overfitting reinkommt und das Modell funktioniert wunderbar und super für die Daten, die man im Trainingsdatensatz verwendet, und wenn es dann später, wenn man langfristig das Ganze denkt, anwendet auf unbekannte Daten, da läuft die Gefahr, dass es dann nicht mehr so ganz funktioniert. Und da ist es schon besser, am Anfang eher einfache Modelle zu verwenden und die dann vielleicht ein bisschen mehr und komplexer zu machen mit der Zeit.
Ja, das ist auch oft, sieht man es in der Praxis, dass jeder will AI machen und neuronale Netze und man braucht noch einen größeren GPU-Cluster und noch mehr. Aber ich sag's auch öfters, mit einfachen Modellen kann man oft viel erreichen, manchmal sogar mehr und schneller und kann schon erste Ergebnisse liefern, als dass man gleich mit den Riesenmodellen anfängt. Gut, das waren wir schon bei den Herausforderungen, dass du zum Beispiel kleine Proben hast. Also mit 100 Proben ist klar, muss man sich natürlich dann die richtigen Modelle raussuchen. Gibt es noch andere Herausforderungen, die bei Chemometrix auftreten?
Ja, also ich würde sagen, die Datenerzeugung und die Datenqualität ist so die Herausforderung an erster Stelle. Das ist das A und O. Wenn die Daten schlecht sind, dann kann ich das nicht mehr so schön rechnen. Ja, also das macht dann keinen Spaß. Also wichtig ist wirklich, dass man ausreichende Anzahl hat an Referenzmuster, dass die Proben repräsentativ sind, dass ich eine gute Datenqualität habe, dass ich keine Ausreißer habe, keine Artefakte, dass ich keine große Schwankungen habe in den Spektren, dass ich eine Methode habe, die reproduzierbar ist. Weiterhin ist auch die Datenprozessierung auch ein Punkt. Gut, wenn die Datenqualität gut ist, dann muss ich da auch nicht so wenig Daten prozessieren. Ansonsten ist Datenprozessierung notwendig und da ist es dann schon eine Herausforderung zu überlegen, wie gehe ich um, wenn ich großes Rauschen habe in meinen Daten, wie gehe ich mit Ausreißern um, wie gehe ich um, wenn ich Missing Data habe, wie kann ich die Daten quasi so einlesen, wenn ich zum Beispiel dreidimensionale Datensätze habe, wie kann ich die so einlesen, dass meine Algorithmen überhaupt darauf funktionieren. Ein weiterer Punkt, was ich auch wichtig finde, ist auch die Anwendbarkeit in der Praxis. Ich habe das auch selber oft beobachtet. Man hat erstmal einen Trainingsdaten und ein Modell, das funktioniert gut. Wenn man aber das weiterhin verwendet oder man hat irgendwie am Gerät was ausgetauscht, dann passt es nicht mehr. Also es muss ja irgendwie schon langfristig planbar sein, dass ich später, wenn ich weiß, ich tausche zum Beispiel meine Säule um an einem Gerät und dann verschiebt sich da irgendwie so ein bisschen was in meinen Messdaten, kann ich diese Daten trotzdem noch verwenden. Dann natürlich auch die Interpretierbarkeit des Modells. Hier ist auch wichtig, dass, wie ich schon auch vorhin gesagt habe, dass komplexe Modelle erstmal nicht am Anfang reinkommen, dass man erstmal mit einfachen Modellen arbeitet, dass der Output, was aus meinem Modell kommt, auch nachvollziehbar ist. Und so ein Modell muss ja auch immer aktualisiert werden. Also wenn man sich dann vorstellt, man hat ein Klassifikationsmodell, man hat ein Pipeline, ja, da bleibt es meistens auch nicht dabei so stehen, weil das Modell muss ja trotzdem weiter aktualisiert werden, wenn jetzt noch weitere Proben dazu kommen. Und da ist auch so die Herausforderung, dass es mit eingeplant ist einfach, dass das Modell immer aktualisiert bleibt.
Ja, das war jetzt eine ganze Reihe von Herausforderungen, Ansätze, wie man auf die eingehen kann, wie man die beheben kann. Auch nochmal ein ganz anderer Einblick von Chemometrics, allerdings auch wieder Standard, auch wieder schön zu hören, dass dann wieder die Standard-Data-Science-Prozesse verwendet werden, Modelle, wie man das Ganze reduzieren kann. Wir kommen jetzt zum Ende vom Podcast. Hast du noch ein bis drei Tipps für die Zuhörer?
Tipps, also wichtig ist, besonders wenn man so Projekte plant, als Data Scientist hat man ja viele Projekte mit Usern und dann versucht man irgendwann ein Problem zu lösen. Und hier ist es wichtig, dass man so ein konkretes Workflow definiert und dass die Ziele auch wirklich ganz verstanden werden vom Data Scientist. Also da, weil oft arbeitet man ja auch mit Industriepartnern zusammen, die nicht im Bereich Data Science arbeiten und auch einfach das Denken auch nicht haben und auch nicht wissen, wie wir es an die Probleme rangehen. Und das ist wirklich wichtig, dass man die Ziele versteht und auch frühzeitig kommuniziert, ob das auch wirklich umsetzbar ist, weil nicht jedes Problem ist auch mit Data Science lösbar, sondern da muss man auch zum Beispiel sagen, okay, bei der Probenplanung muss man dabei sein, weil das muss ja auch berücksichtigt werden. Dann, was ich auch noch wichtig finde, dass man auch zusammen auch connected bleibt. Also es gibt auch viele Arbeitsgruppen, die im Bereich Data Science oder Chemometrie arbeitet und da kann man zum Beispiel schon an gemeinsamen Methodenentwicklungen arbeiten. Ja, es gibt im Bereich Chemie und Data Science da jetzt nicht so viele Methodenentwicklungen, die jetzt auf Bundesebene funktionieren. Und da gibt es schon Arbeitsgruppen, wo das eben gemeinsam versucht, die Methoden zu entwickeln im Bereich Data Science. Ne? Also dass nicht jeder quasi sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man sich frühzeitig da schon vernetzt. Das finde ich ganz wichtig.
Welche Möglichkeiten gibt es da zum Vernetzen? Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Einmal, dass man die Ziele versteht, klar. Ja. Auch vernetzt bleiben. Gibt es dann Konferenzen oder gibt es auch Meetups? Da gibt es in München recht häufig, dass man sich da vernetzen kann mit anderen Data Scientists. Ja. Oder was würdest du da noch empfehlen? Oder Arbeitskollegen, Kolleginnen?
Ja, also da gibt es verschiedene. Also ich finde, in München gibt es ja auch die MATLAB-Konferenz. Ich glaube, die ist einmal in 2 Jahren. Und da kann man sich zum Beispiel schon anschauen, von Chemie bis Maschinenbau bis Physik. Also da gibt es wirklich verschiedene User, die da ihre Anwendungen vortragen. Und da kann man sich dann schon mal ganz gut vernetzen und austauschen. Dann gibt es auch im Bereich Chemometrie auch auf Bundesebene auch eine Arbeitsgruppe, also ZIN. Die befasst sich dann auch mit so Normen. Also ZIN steht ja auch für die Norm, also zertifizierte Norm. Und da werden eben auch Methoden im Bereich, also multivariater Datenanalyse, also das ist jetzt so die Data Science Schiene, wenn das schon reingeht. Und da kann man sich auch sehr gut vernetzen, weil dann sieht man schon, die arbeiten auch an dieser Methodenentwicklung. Und da kann man sich sehr gut austauschen.
Ja, sehr schön. Danke für da deine Tipps soweit. Also Ziele verstanden werden, ganz klar, nicht einfach drauf loslegen, lieber vielleicht nochmal eine extra Runde, vielleicht mit dem Kunden reden, dass auch alles klar ist und dann connected bleiben, neueste Trends, neueste Entwicklungen dann mitverfolgen. Ja, danke, dass du teilgenommen hast, Nathalie. Und ich denke, es hat Spaß gemacht. Wir haben auch nochmal einen neuen Einblick gesehen, was vielleicht auch nicht jeder Zuhörer so bewusst ist mit Chemometrie. Und ja, herzlichen Dank dafür, spannende Einblicke.
Dankeschön. Und, Dankeschön für die Einladung.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.